Betreutes Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast, Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Ich habe gestern gesehen, wie ein Förster seinen Deutschdrahthaar geführt hat. Der Bursche hat Spuren gelesen, als hätte er sie selbst gelegt. Und wie der das Reh nachsuchte und das dann mittels Naseneinsatz über mehrere hundert Meter findet. Die machen das nicht einfach so. Diese Hunde sind Athleten, Jäger, Spurensucher. Da steckt Training drin und ein gutes Futter. Ohne das richtige Futter läuft so ein Hund nicht rund. Ich denke, wer arbeitet wie ein Hochleistungssportler, darf nicht essen wie ein Stubenhocker. Wir backen für Begleiter, keine Bettvorleger. Und für einen Jagdhund zählt jede Kalorie, aber auch jede Pause zur Regeneration. Man stelle sich mal vor, was wäre, wenn unser Futter damals schon in die Jagdprüfung mit eingeflossen wäre? Vielleicht gäb's eine Extrakategorie, Futter mit Wirkung. Ich spinne mal wieder, aber Unrecht habe ich eigentlich nicht. Futter, das stärkt, statt zu belasten. Das ist unser Ziel bei Bubeck.
Ja, unser heutiger Gast bei Betreutes Füttern ist der liebe Jens. Jens ist ein Landesobmann aus dem Bereich Jagd und aber auch jemand, der für seinen Jagdhund natürlich Bubeck füttert. Hallo und herzlich willkommen erstmal hier. Wir sind natürlich Kai, Gina und ich. Der Rest sagt jetzt auch nochmal eben Hallo.
Hallo. Und der Ich ist der Joe.
Genau, ich bin der Joe. Und lieber Jens, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute bei sein darf. Wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist Jens Lederer. Ich habe jetzt meinen ersten eigenen Jagdhund vollständig ausgebildet. Bin jetzt, wie du schon sagtest, Joe, im Bereich Jagd sehr aktiv, auch im Bereich Hundewesen sehr aktiv. Ich bin Landesobmann für den Verein für französische Furchtehunde. Das Kürzel ist ein bisschen kryptisch, deswegen spreche ich den Namen aus. Das ist der VBBFL. Und da bin ich jetzt seit einem guten Jahr Landesobmann für Baden-Württemberg. Hab seit 2015 jetzt den Jagdschein und seit 4 Jahren eine Heidi, die unterm Tisch liegt und vor sich hinschnarcht.
Und die Heidi hat auch so einen interessanten Namen, auch etwas schwerer auszusprechen, ne?
Ja, deswegen heißt sie auch Heidi, weil es uns einfach zu lang und zu kompliziert war. Sie heißt amtlich Brienne vom alten Wachtelberg und ist ein französischer Kurzhaar, ein französischer Vorstehhund, genau.
Wie bist du auf die Rasse gekommen?
Die schwierigste Frage gleich zu Beginn. Nein, ja, wir haben über Jahre haben wir wirklich mit jeder Rasse geliebäugelt, die irgendwie hier in unseren Kreisen Rang und Namen hat, sage ich jetzt mal. Angefangen Wischler, KLM, Tackle auch. Und über einen ganz lustigen Zufall sind wir dann eben auf die Braque Francais gekommen. Weil mein Jagdherr damals selber eine geführt hat, die allerdings schon ein bisschen betagter war und die mir dann aber auch sehr geholfen hat, meine Frau von der Rasse zu überzeugen, weil sie einfach schon etwas betagter war, schlecht gehört hat und sich eigentlich für nichts mehr großartig interessiert hat. Und das war meiner Frau genau richtig, weil sie hatte nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt doch etwas Angst vor Hunden. Und Dana hat ihr die Angst gut nehmen können. Und dann war eigentlich mehr oder weniger auch klar, Mensch, ja, es muss was Kurzhaariges sein, es muss darf nicht zu groß sein. Das war ja auch noch so ein Kriterium. Sie muss gefallen, das spielt auch eine Rolle, es ist einfach so. Und mein Veto war, es muss ein Jagdhund sein. Und dann waren wir relativ schnell bei der Braque Francais gelandet, ja.
Du hast gerade gesagt, schlecht hören. Das ist für einen Jagdhund jetzt für mich etwas, wo ich ein Problem mit muss.
Ja, für meine Frau war es gut, weil wie gesagt, sie hat sich eigentlich für meine Frau gar nicht interessiert. Sie ist ihrer Nase nach und hat eigentlich nicht mehr so großartig nach links und rechts geguckt. Das war meiner Frau gerade recht.
Jetzt zum Thema Jagd, möchte ich auch den Kai direkt was zu fragen. Kai, ihr beide habt euch ja irgendwie kennengelernt über eine Veranstaltung, die du gemacht hast, zum Thema Ernährung mit Bubeck und Jagd, richtig?
Also ja, natürlich. Ich wurde eingeladen und habe in ein paar Jägergesichter geguckt, die ein bisschen verstört waren. Jetzt kommt da wieder einer, der was uns erzählen will über Ernährung und der, ja Jens, also alle waren noch nicht ganz so davon überzeugt, dass das ein guter Abend wird. Ich habe mir auch, glaube ich, den falschen Abend noch mit Fußball ausgesucht, was mich gar nicht bekanntlich so interessiert. Und die haben dann gesagt, okay, eine halbe Stunde stehen wir durch mit dem Mann, wir machen das jetzt. Und dann ging das Ganze doch dann 2 Stunden und irgendwie sind die Gesichter dann ein bisschen aufgehellt, dass es nicht eine reine Werbeveranstaltung war. Ich habe die Sachen, die wir hier schon 1000 Mal durchgesprochen haben und miteinander besprochen haben, auch mal ein bisschen die Angst genommen, dass man beim Füttern so viel falsch machen kann und dass nur eines hilft, ein hochwertiges Hundefutter, sondern wurden mir auch dann Fragen gestellt wie, ja, und wenn ich das und das fütter, passt es dann? Und ich, ja, hat es bis jetzt gepasst? Ja. Ja, warum sollst du das dann ändern? Also war für mich ein netter Abend. Man musste dann doch irgendwie zu diesem Fußball gehen, aber ich fand den Abend ganz, ganz nett. Aber der Beginn war dann ein bisschen, ja, zurückhaltend.
Aber Jens, aber wie hat
kann der Jens was sagen?
Aber wie hat er dich denn überzeugen können nach dem Motto, gerade genau das ist das nämlich, wieso, wir füttern doch ein gutes Futter, oder? Was ist daran jetzt schlecht?
Ja, also wie kam es zu dem Abend? Ja, das Timing war schlecht. Das lag aber auch an meiner Terminwahl, weil ich habe auch nicht so sonderlich viel mit Fußball zu tun. Deswegen war ich da ignorant genug, um genau einen Tag zu erwischen, an dem Fußballspiel übertragen wurde. Aber so war es dann halt. Mir war es damals eigentlich wichtig, oder mir sind mehrere Dinge wichtig, dass ich als Landesobmann nicht nur hier den Verein vertrete und hier Dinge verwalte, sondern dass ich eben auch mal den einen oder anderen Akzent setzen kann. Und ich möchte ja auch ein gewisses Angebot über den VBBFL einfach hier in der Region platzieren. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, kann man beim Hund füttern eigentlich groß was falsch machen? Ich habe, wie gesagt, Heidi als meinen ersten Jagdhund jetzt abgeführt soweit. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, mache ich das alles richtig oder auf was muss ich denn aufpassen? Weil unsere Hunde sind einfach, wenn sie jagen, körperlich sehr beansprucht, brauchen eben viel Power auch dafür, um diese jagdlichen Situationen dann auch durchstehen zu können und nachher auch weiterhin lange Zeit gesund bleiben zu können. Deswegen war es einfach für mich eine Frage, mit der ich mich doch auch ein bisschen beschäftigt habe und gedacht habe, Mensch, jetzt schaust mal, so ein Seminar wäre doch mal ganz interessant, wäre auch mal jetzt nicht nur jagdlich geprägt, sondern eben generell von Interesse. Und bin dann lustigerweise auf die Firma Bubeck gestoßen, die ja nicht allzu weit entfernt von meinem Heimatort liegt. Und dann haben wir dann den Kontakt aufgenommen, den Termin festgemacht und haben uns dann da von Kai mal die Welt erklären lassen.
Das kann er ganz gut. Wobei das Interessante an dem Abend war ja tatsächlich, also so wie Kai ja schon gesagt hat, es war keine Werbeveranstaltung, sondern es war, Mensch, Wie lang laufen denn eure Hunde? Also da geht's ja je nach Einsatz um Nasenarbeit. Wie lang können die Hunde überhaupt konzentriert bleiben? Wie lange seid ihr auf so einer Jagd überhaupt unterwegs? Und da waren ja Kilometerzahlen. Das würde ich ja noch nicht mal meinen Kindern zutrauen am Wochenende. Also, und da hat es dann schon Sinn gemacht, dass man sich da mal drüber unterhält. Was braucht der Hund eigentlich? Ah ja, ich gebe Fleisch und hier. Und dann kam ja im Gespräch so ein bisschen raus, überlegt mal, was macht Sinn. Und da spiele ich dir jetzt wieder den Ball zu quasi, Kai. Das hattest du damals wirklich all eyes on you. Da waren alle plötzlich ganz Ohr.
Ja, die, Also natürlich wollte der Jäger, der sowieso Fleisch zur Verfügung hatte, auch seinen Hund mit Fleisch füttern. Aber ich war doch erstaunt, wie viele von den Jägern dann doch gesagt haben, ja klar, Kohlenhydrate brauche ich, und haben es instinktiv doch ein bisschen richtig gemacht, haben sich aber von, meine ich, von der allgemeinen Meinung ziemlich verunsichern lassen, dass man da mit zu viel Fleisch reingeht, und hab ihnen dann einfach nur mal aufgezählt, Kohlenhydrate, die Hirnfunktion, ihr braucht einen aufmerksamen Hund und, was braucht ihr dazu? Wollt ihr Bodybuilder züchten? Mein berühmter Spruch, der dann ein bisschen, hoffe ich, auch gefruchtet hat, sodass die Leute dann, also ich fand, man ist ein bisschen sicherer nach Hause gegangen. Da kommt es jetzt wieder auf dich an, Jens. Ich hoffe es. Es hat sich noch keiner zurückgemeldet und hat gesagt, das war scheiße.
Das hat sich keiner getraut. Kai, das hat sich keiner getraut. Jeder weiß, dass du mal ein entsprechender Sportler gewesen bist, der auch mal austeilen kann. Ne?
Nein, ich bin ja friedlich.
Rugby oder wie das heißt.
Rugby. Ja. Rugby. Jens.
Ja, also das kann man auf jeden Fall attestieren. Also am Ende des Abends, der dann doch erfreulich lange ging, und man dann da im Nachhinein dann auch noch schön beisammen gestanden ist und noch ein bisschen die Möglichkeit hatte, auch mit dir, Kai, nochmal persönlich ein paar Fragen zu klären. Ich glaube, da ging jeder mit einem recht guten Gefühl nach Hause und auch mit viel neuem Wissen und vielem Input, der einfach auch eine gewisse Unsicherheit beiseite geräumt hat. Also mir ging es zumindest so. Ich bin jetzt viel tiefenentspannter, wenn ich Heidi den Napf hinstelle und denke mir, jo, Kai hat gesagt, das passt schon. Also weitermachen, immer rein in den Hund.
Es gab eine gute Jagdwurst danach. Ich konnte nicht gehen. Okay. Es gab eine unglaubliche, ich glaube, der Dirk, der hat eine Jagdwurst. Alter Schwede. Okay, aber das ist nicht zum Thema jetzt, aber
Gehört aber dazu, wenn man über Jagd spricht, dann ist man recht schnell beim Essen auch dabei.
Ja.
Das heißt, du bist jetzt von dem, was dir dort natürlich im Vortrag genannt worden ist, du hast es auf Heidi übertragen. Ist das etwas, wo du feststellst, ja, da ist eine Veränderung tatsächlich, ja, sehr spürbar? Was hat sich verändert in dem Moment bei Heidi?
Ja, also was ich mir immer vornehme, ich hatte damals ja ein anderes Futter, habe dann ja auch umgestellt und habe das dann ja auch erstmal ausschleichen lassen, also nicht Knall auf Fall, sondern eben ausschleichen lassen. Und man muss einfach sagen, zumindest war das mein Eindruck, dass sich eben Heidi nach besonders anstrengenden Jagden einfach auch schneller regeneriert hat. Also es ist manchmal wirklich verrückt, aber wenn die Hunde da 20 Kilometer oder 15 bis 20 Kilometer über Stock und Stein rennen und du da manchmal auch noch mit hinterher, aber natürlich nur die halbe Strecke, wenn überhaupt, und dann denkst du am Abend, na, der Hund muss ja jetzt eigentlich platt sein, ja. Und dann ist es vielleicht an dem Abend auch so, aber am nächsten Morgen guckt die dich an und sagt, drehen wir noch eine Runde, geht's gleich weiter oder was ist heute geplant? Ja, und das sind einfach so Momente, wo ich gedacht habe, so wow, ein entsprechendes Futter legt dafür bestimmt die Basis und kann da helfen, dass sich der Hund entsprechend schnell nach wirklich anstrengenden Situationen und Jagden auch wieder regenerieren kann.
Wie oft geht ihr denn auf Jagd, wenn ich mal fragen darf?
Ja, es kommt jetzt immer drauf an. Also wir haben ja eigentlich unterm Jahr immer so eine Grundbelastung, beziehungsweise ist vielleicht jetzt auch wieder nicht ganz richtig. Wir haben Spitzen in der Jagdzeit, und es sind meistens eben so die Herbstzeit, so ab September, Anfang Oktober, gehen dann die Drückjagden, Treibjagden los, wo eben wirklich auch viel von den Hunden verlangt wird. Ja, gerade vorhin fiel mal der Satz, ja, die müssen ja auch viel mit der Nase arbeiten. Ja, genau, das ist es. Ja, sie müssen mit der Nase arbeiten, sie müssen aber auch körperlich dann da sein und brauchen auch eine gewisse Grundkondition, und die muss sich eben auch übers Jahr aufbauen, die muss übers Jahr gehalten werden. Das heißt, wir versuchen natürlich schon, dass die Hunde immer so eine gewisse Grundbelastung haben, wo sie eben immer irgendwas zu tun haben. Neben dem vielleicht mal weniger beanspruchten jagdlichen Einsatz im Revier, wo sie vielleicht mal eine Nachsuche machen müssen oder mal einen Apport machen müssen. Aber diese großen Klopper, diese große körperliche Beanspruchung, die findet eben dann im Herbst und im Winter statt, wenn es natürlich dann auch wieder überall Wildgerichte gibt, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dann sind die Hunde gefordert und dann müssen die auch da sein. Und dann wird es schnell anstrengend. Und da müssen wir Jäger natürlich auch gucken, da haben wir auch eine Verantwortung gegenüber dem Hund und dem Wild natürlich auch, dass wir die Hunde übers Jahr hin einigermaßen fit halten, ja, mit Übungen, mit kleineren Arbeiten oder, ja.
Und das war ja die Herausforderung, die ich so spannend fand bei Jägern, weil ich kenne noch, habe mich viel mit alten Jägern früher beschäftigt und dann ist ja so dieser, ich brauche Fleisch und alles dazugekommen, wo ich dann gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und dann fand ich es spannend, mal wieder vor Jägern zu sprechen und einfach aufzuzeigen, was für Komponenten haben wir eigentlich. Wir haben Proteine, wir haben Fett und wir haben Kohlenhydrate. Und was braucht jetzt der Hund, wenn ihr 20 Kilometer da durch den Wald? Er muss aufmerksam sein, er muss die ganze Zeit auch konzentriert bleiben. Und wenn ich ihm nur Fleisch gebe, dann habe ich zwar einen schönen Muskelaufbau, habe zwar da eine schöne Bracke stehen, die muskulös durch den Wald stolziert, aber halt nur die ersten 5 Kilometer und dann ist sie auch für die Jagd nicht mehr zu gebrauchen. Und da mal das Bewusstsein wieder zu schaffen, wenn ich lange Energie brauche, dann reichen Proteine einfach nicht aus. Und dann macht man auch seinen Hund kaputt. Das war für mich die spannende, dieses Spannungsfeld.
In der klassischen Jägerausbildung, die ihr da habt, ne, wird die Ernährung, so was ich jetzt so im Laufe meiner Jahre mitbekommen habe, ich mache ja auch schon seit mehreren Jahren Tierpsychologie und habe Leistungshunde von Diensthundestaffeln, von der Polizei, von der Bundeswehr, von Sicherheitsdiensten und so weiter als Kunden gehabt. Auf der einen Seite im Training, ja, für halt mehr Leistung und auf der anderen Seite halt auch natürlich in der Ernährung. Wenn ich mir das angucke, soweit ich weiß, wird in der Jagdhundeausbildung eigentlich so mehr auf Gehorsam und Führigkeit, Spurarbeit, Schweißarbeit, Apportieren, Schussfestigkeit, Wasserarbeit, Stöbern und so weiter und so fort, aber eigentlich nicht auf die Ernährung eingegangen. Ist das noch so?
Aus meiner Erfahrung her ist es tatsächlich so. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da wahrscheinlich auch noch einen beschränkten Horizont ein Stück weit. Ich habe jetzt erst einen Jagdhund bis zur Meisterprüfung durchgeführt. Mhm. Und da bestimmt auch noch nicht alles kennengelernt, was es gibt. Aber bei mir, für meinen speziellen Fall, war das Thema Ernährung im Rahmen der Jagdhundeausbildung gar kein Thema. Ich glaube, das war auch so ein Stück weit noch zusätzlichen Aspekt, weswegen ich gesagt habe, Mensch, das wäre aber eigentlich auch mal wichtig, weil wir eben Extremsportler am Strick haben, sage ich jetzt mal. Genau. Und wenn jetzt am Wochenende war ja der Triathlon in Heilbronn, die essen auch kein Schnitzel, bevor sie ins Wasser steigen. Ja. Warum sollen wir den Hunden dann einen Mordsbrocken hinschmeißen und sagen, so, jetzt Frühstück mal und dann gehen wir mal 20 Kilometer durch den Wald rennen. Das funktioniert dann irgendwo nicht, ja. Und das ist genau das, dass wir eben ja eine Grundkondition halten müssen und dann aber auch die Hunde mit der entsprechenden Energie über den Tag oder vor dem Tag, über den Tag halt versorgen müssen. Und dann auch danach wieder, dass sie sich auch entsprechend regenerieren und halt auch lange diesen Job dann machen können letzten Endes, ja.
Das ist aber so, was ich kenne noch, also von dem, was ich bei den Jagdhunden kennengelernt habe, dass da sehr gerne auch mit viel Fett gearbeitet wurde, ne? So, ich sag mal, so Booster, so die dann dementsprechend vor einer Jagd gegeben worden ist, damit dann hinterher auch auf diese Energiereserven über das Fett zugegriffen werden konnte. Ja. Habt ihr das auch gemacht?
Also ich persönlich überhaupt nicht, weil wie gesagt, ich bin kein Fan davon, dass ich jetzt dem Hund geschwind, wie man bei uns sagt, eine Energie zusteuere und zuführe, dass der dann da ja, kurzfristig einen Leistungspeak irgendwie entwickelt, das bringt mir auf der Jagd de facto nichts. Ja. Also ich erinnere mich an zwei Jagden, die ich jetzt hinter mir habe, die wirklich extrem waren. Also einen ganzen Tag Wasserjagd, rein ins Wasser, raus ins Wasser, durchs Schilf durch, dann wieder ins Auto verlegen, nächste Station und so weiter und so fort. Und das über einen ganzen Tag lang. Da bringt mir dieser kurzfristige Kick überhaupt gar nichts. Ja. Ich brauche da eine Energie im Hund, die möglichst den ganzen Tag über hält. Und so ist es auch bei den klassischen Drückjagden. Wie gesagt, wenn die im Hohenloischen oder Waldenburg oder wo auch immer, wo es wirklich Berge und Täler gibt, wenn die da den ganzen Tag hoch und runter rennen und dann noch die Nase einsetzen und dann noch eine Spur verfolgen und konzentriert sein müssen, bringt mir das überhaupt nichts, wenn ich dem Hund kurzfristig eine Energie zuführe, die dann nach kurzer Zeit wieder abgebaut ist und abfällt.
Absolut richtig. Das ist, ich sehe das ganz genauso. Nur ist es etwas, was ich mal wieder mitbekommen habe, ja, dass das gerne so genommen wird, ja. So was weiß ich, Fleischabfälle, gekochter Speck, ja, altes Brot mit Fett oder Suppenresten und dergleichen. Ne? Das kenne ich auch aus dem Leistungssport. Ich habe mit Siberian Huskies, die haben die gezüchtet und ich bin da auch als Mascher unterwegs gewesen. Und wenn solche Touren gewesen sind, dann sind die auch vorher immer dementsprechend mit Fett angereichertem Wasser dann versorgt worden. Auf der einen Seite, dass sie nicht dehydrieren und auf der anderen Seite aber, dass schon Fette mit dabei waren als Leistungsträger. Und da wurde schon immer darauf geachtet, dass es nach Möglichkeit ein Fischfett war. Ja? Und das ist auch etwas, aber ich denke mal, das hat Kai mit Sicherheit herausgearbeitet auf dem Vortrag, dass es da natürlich auch andere Varianten gibt. Gerade, was du auch gesagt hast, wenn die viel im Wasser unterwegs sind. Wir haben ja eine Hautbarriere, wir haben eine Thermoregulation, einen Muskelstoffwechsel, der muss ja unterstützt werden. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja auch eine geistige Komponente mit dabei, dass der Hund ja die ganze Zeit über mit seiner Nase arbeiten muss und auch Entscheidungen treffen muss. Das ist ja etwas, da braucht er ja auch in dem Moment komplexe Kohlenhydrate. Kai, wie hast du das im Vortrag geregelt?
Wie habe ich das geregelt? Also ich habe dieses Beispiel mit dem Triathlon habe ich so beschrieben.
Wir waren ja nicht dabei. Wie hast du es denn beschrieben?
Der Jens hat es schon richtig gesagt. Also auch eine Sache: Es gibt keine Schnitzelparty, bevor der Triathlon oder der Marathon anfängt. Da gibt's immer eine Pasta-Party. Dass ich lange in diesem Hund diese Energie aufbaue, also den Kohlenhydratspeicher aufbaue, damit er genug Zucker hat, um auch im Gehirn die Leistung lange aufrechtzuerhalten. Und so wie das der Jens gesagt hat, das freut mich dann natürlich immer, dass er dann sagt, okay, am nächsten Tag guckt mich der Hund an und sagt so, die Trainingseinheit war vorbei, wollen wir die nächste starten? Das ist genau das, was wir erreichen wollen, weil wenn du das mit Fett mal kurz boosterst, dann braucht er 3 Tage, um sich wieder zu regenerieren. Auch ein Hund braucht das, um sich wieder zu regenerieren. Und diesen Aufbau, den man da tut, also indem, dass man die Kohlenhydratspeicher über lange Zeit, also das ganze Jahr, ordentlich füllt, also nicht überfüllt, das sieht man dann gleich, lagert sich dann auch ab und dann wird er ein bisschen träge, also da muss man ja auch drauf achten, aber das sieht man ziemlich schnell. Wenn man den Kohlenhydratspeicher kennen wir, Joe, da haben
ja,
wir
ein bisschen
schon nur, mal den Kohlenhydratspeicher überfüllt und das ist natürlich dann finde ich dann schön. Ich hoffe, dass das, wie gesagt, nicht nur der Jens auch gesehen hat oder beherzigt hat.
Vielleicht solltet ihr euch dann mal die letzte Podcast-Folge zum Thema resistente Stärke anhören. Ihr esst die Nudeln halt immer frisch gekocht und heiß und nochmal was drauf. Ihr müsstet die eigentlich abkühlen lassen am nächsten Tag. Dann haben wir hier ein bisschen
resistente
Stärke.
Das haben wir so gemacht. Wir waren
das haben wir immer so gemacht.
Ja, also wirklich. Gina.
Hier werden Legenden gebildet. Ich würde das direkt...
Nein, aber das, was die Kunden am Telefon immer sagen und auch bestätigen, wenn es um Kohlenhydrate geht und Fütterung. Mein Hund ist gar nicht so lange wie nennt man es, abgeschlagen nach dem Essen. Ja. Das ist ja auch nochmal dieses, das gebackene Futter. Erstens quillt es nicht auf, wie so ein Schwamm im Magen. Das heißt, wir haben viele Kunden mit großen Hunden. Wir haben auch etliche Doggenkunden, die sagen, Mensch, endlich hat der Hund mal was zu kauen und schlingt nicht alles runter. Und also bei den Großen ist die Magendrehergefahr ja noch größer. Und ich denke mal, das ist bei der Jagd auch so wichtig. Nicht, dass du morgens gefüttert wirst und dann so, jetzt legen wir erstmal hin, erstmal verdauen, sondern dieses gebackene Futter, anders aufgeschlossene Kohlenhydrate, Was Folge 14? Ja, da hast du nicht diesen Zuckerboost und fällst dann in dieses Loch, sondern du brauchst einfach diese konstante Energie. Und das kriegen wir ja hin mit dem Backprozess.
Wir werden das auch mal beherzigen, Joe.
Was denn? Was werden wir beherzigen?
Ich weiß nicht.
Ich koche jetzt nur noch morgens und abends gibt es dann kalte Nudeln und
kalte Nudeln. Genau.
Das ist ganz herzlich normal. Also dadurch werden wir jetzt nicht irgendwie geschockt, oder Kai?
Nein, nein.
Hart im Nehmen und hart im Geben, ne? So war das doch irgendwie so auf dem Platz, ja, ne? Ich denke mal, das ist ja bei den Hunden da nicht anders. Jetzt habt ihr ja, Jens, auch verschiedene Rassen bei euch. Ja, wir haben ja auf der einen Seite die Apportierhunde, ne, unterschiedlichste Rassen. Wir haben die Backen, wir haben Erdhunde, wir haben Schweißhunde, wir haben Stöberhunde und dergleichen. Auch dort gibt es natürlich, gerade was die Rassen angeht, auch unterschiedliche Ernährungskonzepte manchmal. Ja, mich wundert es wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es dann halt im Jagdausbildungsbereich da gar nicht drauf eingegangen wird, sondern dass es letztendlich eigentlich dem Hundeführer selbst überlassen bleibt.
Ja, also tatsächlich, ich meine, wir im Verein, wir vertreten 11 Jagdhunderassen im Gegensatz zu anderen Vereinen, die in Anführungsstrichen vielleicht nur eine Rasse vertreten und die dann aber speziell. Das hat alles bestimmt auch seine Berechtigung und wir sind da natürlich mit unseren französischen Langhaarhunden und Kurzhaarvorstehern sind wir da ein Exot hier in der Gegend. Aber wie gesagt, ja, es ist halt aus meinem Verständnis raus kein Thema, das großartig diskutiert, besprochen und drüber nachgedacht wird. Zumindest ist es mir jetzt noch nicht so allzu häufig unter die Augen getreten. Ja. Deswegen war es mir einfach wichtig, dass wir da mal vielleicht auch eine gewisse Präsenz schafft für dieses Thema und auch eine gewisse Wahrnehmung, um sich da mal auch nochmal Gedanken zu machen, was tue ich denn heute in den Napf rein? Was gebe ich denn dem, bevor es auf die Jagd geht? Was mache ich denn? Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch so gewisse Anreize einfach setzt und überlegt, was macht Sinn, ja, und vielleicht auch mit alten Zöpfen, die einfach auch mal abschneidet und dann doch mal auch was anderes nicht ausprobiert, aber vielleicht auch verbessern kann. Ja.
Aber ich sehe das auch so. Ich muss jetzt noch mal eine Verständnisfrage, weil das interessiert vielleicht auch noch. Das heißt, unter Jäger wird ja alles geführt und jeder führt seinen Hund oder auch nicht. Manche gibt es ja auch, die keine Hunde führen. Aber das heißt, für jeden Hund, ihr habt 11 Rassen, die ihr unter dem Verband führt und dann gibt es den Tackle-Verband, dann gibt es noch die anderen. Also genau. Jeder, die Jägergemeinde spaltet sich dann noch als Hund. Oder wie sieht man das dann?
Ja, tatsächlich, es gibt natürlich erstmal die Gruppe der Jäger, dann gibt es die Gruppe der Jäger und Hundeführer und eben die Gruppe der Jäger und Nicht-Hundeführer, sage ich mal. Und die Gruppe der Jäger und Hundeführer, die haben sich dann im Endeffekt über einzelne Verbände dann nochmal separat zusammengefunden und repräsentieren dann eben mit ihrem Hund den Deutsch-Drahthaar-Verein oder den Kurzhaar oder den Langhaar oder den Tackle oder was auch immer es da alles gibt. Und da sind die dann eben so entsprechend organisiert. Und wie gesagt, wir sind eben hier der Vertreter für diese 11 genannten Jagdhunderassen, die ihren Ursprung eben in Frankreich haben.
Und dann gibt es noch den Meuteführer, der gar keinen Jagdschein hat, sondern nur eine Meute hat, richtig?
Jein, also ich kenne keinen Meuteführer, ganz ehrlich, der keinen Jagdschein hat. Ich glaube, es ist auch so gar nicht zulässig, weil wenn die Hunde natürlich auf die Jagd gehen und an Wild kommen und Wild stellen, dann muss jemand da sein, der entsprechend auch das Wild erlösen kann und darf. Und da braucht es einfach auch die jagdliche Kompetenz dazu.
Aber ist es dann, wo die Rassen sind, hat das dann auch regionale Unterschiede? Also ihr habt jetzt Erdhunde, Schweißhunde, je nachdem ist es auch regional, was für Wild das dort überhaupt ist? Oder ist das nicht ganz so relevant mehr heute?
Ah, ich glaube, es ist nicht ganz so relevant. Es gibt bestimmt regionale Schwerpunkte. Also bei uns ist es sicherlich in unseren Breitengraden hier ist es sicherlich so, dass du relativ häufig ein Deutsch-Drahthaar sehen wirst, ein Deutsch-Kurzhaar, ein Tackle, ein Terrier, vielleicht noch ein Deutsch-Langhaar dazu. Und dann fällt es aber auch schon relativ schnell ab. Wie gesagt, wir sind da die Exoten und eine Bracke oder sowas siehst du bei uns bestimmt auch in der Gegend mal. Aber du brauchst ja auch immer die entsprechenden Möglichkeiten, den Hund einsetzen zu können. Und wenn du halt einen Solo-Jäger hast, der mit einem 300-Hektar-Revier so wirklich eigentlich gar nichts anfangen kann, weil er da noch nicht mal richtig warm ist, wenn er die durch hat, dann ist der eigentlich per se für unsere Breitengrade vielleicht nicht unbedingt die Idealbesetzung, sage ich mal.
Ist ja schon eine ganze Menge, ne? Wenn man sich das anhört, wie groß so etwas ist von der Fläche her, und für den ist das so kein Problem. Da wird ja an so einen Hund auch eine hohe Leistung gestellt. Ich denke gerade mal so an verschiedene Tests, gerade in der Tierpsychologie. Ja, das ist halt so, es sind so Tests, die gemacht werden, ob ein Hund für eine bestimmte Aufgabe überhaupt gewachsen ist. Ja, egal welcher Rasse der ist. Ja, es gibt ja zum Beispiel im Bereich jetzt ich sag mal, nicht Diensthunde, sondern Hilfshunde für behinderte Menschen, ja. Dass die halt getestet werden, ob sie überhaupt in der Lage sind, das umzusetzen. Ja, die gleiche Rasse, da stehen 10 verschiedene Hunde, die werden alle getestet, der eine kann es, der andere kann es nicht. Jetzt ist das ja, ich sag mal, bei den Hunden, die du genannt hast, natürlich auch etwas. Ist der Hund überhaupt geeignet? Ja, nein. Wie macht ihr da eine Auswahl? Gibt es da eine Vorauswahl für jedes einzelne Tier? So nach dem Motto, eine Aufnahmeprüfung? Kannst du das überhaupt mal darlegen?
Nee, aber es ist natürlich so, dass ein Jagdhund, der jagdlich geführt werden soll, eine sogenannte Brauchbarkeitsprüfung ablegen muss. Mhm. Und dazu muss er natürlich die entsprechende Ausbildung erfahren. Für gewöhnlich, sage ich mal, geht man den Weg über den JGHV bei uns. Man nimmt den jungen Hund zunächst mal auf die Verbandsjugendprüfung oder die Jugendsuche, die sogenannte VJP. Da werden sie das erste Mal tatsächlich geprüft. Da werden die Anlagen des Hundes geprüft. Wie setzt er die Nase ein? Wie sucht er? Hat er den Willen, auch Wild finden zu wollen? Und so weiter und so fort. Mhm. Das prüft man im Rahmen dieser VJP-Prüfung ab. Und dann geht ja die Ausbildung des Hundes übers Jahr hinweg eigentlich weiter bis in den Herbst rein. Und dort findet dann im Normalfall die sogenannte HZP, die Herbstzuchtprüfung, statt. Das fällt zeitlich auch ganz gerne mal mit so einer Brauchbarkeitsprüfung zusammen, die aber jetzt mit der JGHV-Prüfung nicht unbedingt was zu tun hat. Aber die Inhalte sind bis auf Nuancen identisch. Aber da geht es dann im Endeffekt nochmal drum, was kann der Hund, was hat er jetzt schon gelernt, wie steht er im Gehorsam, geht er ins Wasser, sucht er mit entsprechendem Naseneinsatz und auch mit entsprechendem Willen des Wild, will er es finden, trägt er das auch gut seinem Hundeführer oder seinem Führer dann halt auch zu, und lässt er über sich drüber schießen am Wasser. Also das ist auch so ein Knackpunkt, der natürlich dann auch ein stabiles Wesen erfordert, ja. Wenn das mal gemacht ist, dann hast du schon einen Hund, der jagdlich sehr gut brauchbar ist, würde ich mal behaupten, aber damit ist die Ausbildung des Hundes eigentlich auch noch nicht beendet, weil es gibt dann noch eine Stufe dazu und die nennt sich die VGP. Das ist die Verbandsgebrauchsprüfung des JGHV und das ist die sogenannte Meisterprüfung. Und da wird eben über 2 Tage hinweg der Hund tatsächlich nochmal jagdlich geprüft. Und wenn er die Prüfung bestanden hat, dann kann man sagen, dann hast du wirklich auch einen jagdlich sehr, sehr brauchbaren Hund am Strick, mit dem du wirklich auch schon oder mit dem du wirklich sehr, sehr gut jagen gehen kannst, weil er viel gelernt hat, viel kann, auch sehr gehorsam ist. Das sind die Fächer, die da eben unter anderem, wie gesagt, über 2 Tage abgefragt werden.
Wir schießen jetzt so ein paar Gedanken in den Kopf, so aus meiner damaligen Zeit im American Football. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil auf der einen Seite, wenn wir haben unterschiedlichste Positionen gehabt. Ich war nun beim Angriff, ein Offense-Line-Spieler, da vorne schwere Jungs, alle so zwischen 140 und 160 Kilo, die mussten was reißen. Wir haben unterschiedliche Ausbildungen gehabt, was jetzt zum Beispiel natürlich das Training angeht. Wenn du jetzt aber reinguckst, bei der NFL ist es so, dass zum Beispiel auch jetzt, was die Ernährung angeht, es gibt dort Ernährungsphysiologen, das heißt also, die machen nichts anderes, die Köche gucken, was machst du, welchen Job hast du, bist du ein Wide Receiver, bist du ein Running Back, bist du ein Offense Line, ein Defense Line, ein Wide Receiver, das sind, ne, bist du ein Läufer, machst du kurze Strecke oder was auch immer, die sind alle unterschiedlich in ihrer Ernährung zusammengestellt worden. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, neben den anderen natürlich Trainingssachen für, wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Aber dieser Ernährungspunkt, der war wirklich unheimlich wichtig. Was da gemacht worden ist, das war ein sehr, sehr hohes Maß. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass hier einfach vorausgesetzt wird, der Hund, von dem, was du erzählt hast, der kann das oder der soll das alles können. Auf der anderen Seite wird aber nicht auf seine Ernährungsphysiologie eingegangen. Irgendwie ist das für mich so ein bisschen, da fehlt was.
Ja, also wie gesagt, für mich ist das ein...
Du kannst es ja eigentlich nur mitnehmen und reintragen, ne?
Ja, wie gesagt, für mich ist das ein Gesamtpaket, über das wir hier sprechen. Also wir sprechen ja nicht nur über das Individuum Hund, sondern wir sprechen über die Ausbildung, wir sprechen über das konsequente Abführen des Hundes, wir sprechen über die jagdlichen Einsatzmöglichkeiten, die der Hund dann später auch mal im Revier haben soll, haben wird. Wir sprechen aber auch tatsächlich darüber, dass der Hund dann im Revier auch eingesetzt wird und nachher nicht als geprüfter Jagdhund auf der Couch liegt, sondern es geht ja auch darum, dass dann auch wirklich die Erfahrung und der Instinkt und die Reize und alles entsprechend verarbeitet werden können und auch eingesetzt werden können. Und als weiteren Baustein zählt für mich natürlich auch dann durchweg die entsprechende Ernährung dazu. Die gehört für mich, ob groß oder kleines Mosaik, das gehört für mich zum Gesamtbild dazu. Und wir alle haben ja nicht nur einen Jagdhund. Wir haben ein Familienmitglied. Also genau. die Heidi, die wird da oben von den Kindern auf Herz und Nieren untersucht und da wird der Fuß geschient und abgebunden und was weiß ich und toten Teufel. Also wenn ich den Hund lange haben möchte, und das ist natürlich jedermanns Ziel, dann versuche ich dem natürlich auch das Bestmögliche zur Verfügung zu stellen und zukommen zu lassen.
Das ist ja auch das, was ich denke. Also du bildest einen Hund, das ist ja auch Zeit, die du in den Hund rein investierst. Also da auf die Ernährung, und da gebe ich dem Joe schon ein bisschen recht, weil das kenne ich auch.
Ein bisschen nur?
Ein bisschen. Ich darf ihm nicht zu viel, nicht, dass er zu hoch fliegt.
Ich schütte dir gleich ein tolles Getränk ins Gesicht, mein Lieber.
Dass wir da ziemlich viel Herzblut reinsetzen und dass sich der Verband da auch gerne mal rausnimmt und die Ernährung, ja, das macht ihr schon, der muss halt irgendwie funktionieren. Und dass da keine
Ja, die Experten, Jäger sprechen wird, aber, glaube ich, auch miteinander.
Genau, die Jäger sprechen untereinander und dann werden bestimmte Dinge weitergetragen und manchmal ein bisschen schwierig. Aber
ich würde halt sagen, es ist oftmals ein Thema, wo der Züchter dann eben sehr stark drauf guckt, wenn er entsprechenden Wurf hat und den dann eben dann auch abgibt, dann ist es natürlich auch immer so ein Stück Herzblut, das du da in Form eines Welpen dann weitergibst. Und der Züchter hat natürlich auch ein entsprechendes eine entsprechende Motivation, dass die Hunde gesund und munter aufwachsen. Und da wird natürlich dann schon auch empfohlen, Mensch, wie mache ich das und mach's vielleicht auch so und nimm das Futter oder nimm das Futter. Da ist es schon, glaube ich, mehr vertreten als in den Vereinen oder in den Verbänden. Aber wie gesagt, ich will da auch keinem zu nahe treten. Ich mit meinem Erstlingsführer-Dasein möchte jetzt nicht zu viel sagen.
Hau mal rein.
Nein.
Komm, trau dich mal.
Ich hab in meinem Hund eh schon einen schweren Stand, also von daher. Was?
Nein.
Franzose, was ist
genau.
das?
Also ich fand, genau, das fand ich jetzt auch nochmal, um auf den Hund zurückzukommen, fand ich es natürlich auch sauspannend, wie groß das die französische Linie da überhaupt ist. Also das, was der Jens gerade vorhin schon gesagt hat, natürlich hier triffst du hauptsächlich Jäger, die diese vorgenannten typischen Rassen haben, vom Wischler über alle Vorsteherhunde. Und dann kommt so eine ganze Gemeinschaft und die hat so für uns hier Exoten mit den französischen Linien und unglaublich schöne Tiere, wenn ich das mal sagen darf, aber das darfst du dem Jens nicht sagen.
sehr schön. Also und die Franzosen haben ja allgemein, sind sie ja auch bekannt für ihren guten Geschmack.
Ja.
Moment, die Ostfriesen auch.
Ja, man hört sehr viel vom vom ostfriesischen Wein und vom ostfriesischen Käse.
Das
Ja.
Habe ich heute eigentlich schon ein Zitat gebracht?
Nein.
In dieser Folge
Nein.
noch nicht. Also, Jagd ohne Hund ist Schund. Hört man Jäger immer wieder sagen.
Ja, sehr richtig.
Genau, und jetzt meine Gegenfrage. Ist denn Hund ohne Jagd auch Schund? Tut man einem Jagdhund einen Gefallen, wenn man den schicken Weimaraner in der Münchner Vorstadt zum Gassi gehen und dann auf die Couch? Also ist Und dann gehen wir mit dem Hund auf den Anti-Jagd-Seminar, dass wir den auch ordentlich in der Stadt halten können. Ist es, braucht der Hund die Jagd? Das sagt man ja auch bei den Australian Shepherds, wenn die keine Aufgabe haben, dann werden die unausstehlich, die müssen ausgelastet werden. Wenn du dir so einen Hund in die Familie holst, musst du Zeit investieren, um diesen Hund auszulassen, sei es Nasenarbeit, seien es intellektuelle Spiele, um das Hirn von dem Hund zu fordern. Wie ist es bei Jagdhunden? Züchtet man das denen an
oder ab?
Oder ab.
Ja, das, also, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich weiß natürlich, dass es viele Liebhaber von Jagdhunderassen gibt, die den Hund eben nicht jagdlich führen.
Also wir sehen den auch bei den Zughunde-Events, auf denen wir sind, sind ja auch viele Jagdhunde, die dann halt sportlich ausgelastet werden.
Ja.
Die machen jetzt nicht groß Nasenarbeit, aber die rennen und ziehen.
Aber das ist so meine Erfahrung jetzt mit Heidi, wenn ich jetzt mit ihr radeln gehe oder sowas, dann fahre ich ein paar Kilometer mit ihr Fahrrad, das findet sie auch ganz nett und lustig zwischendurch, aber sie ist da damit nicht, aus meiner Sicht oder so wie ich es empfinde, ist sie aus meiner Sicht da nicht zufrieden und glücklich damit. Ja. Also,
sie braucht die Kopf.
Sie braucht die Nase und sie braucht den Kopfarbeit. Mhm. Sie braucht die Kopfarbeit. Und wenn ich sie da drüber auslasten kann und wenn ich sie da damit beschäftige, dann ist sie auch happy. Und sicherlich gibt es Jagdhunde, die das Anti-Jagd-Training entsprechend abkriegen. Aber ich zweifel, ehrlich gesagt, ob man diesen, ich weiß nicht, jahrtausendelangen Instinkt tatsächlich aus einem astreinen Jagdhund auch wieder rauskriegt.
Das kannst du nicht. Da möchte ich direkt reingerätschen. Das ist genau das Thema, was wir in der Tierpsychologie haben. Ja, wenn eine Verhaltenskorrektur plötzlich gegeben werden soll, ne, da kommt jemand und sagt, ich habe einen Jagdhund, aber der ist so triebig, ne, das muss unbedingt weg, das muss abtrainiert werden. Mhm. Nummer eins ist, es ist ein erbkoordiniertes Verhalten. Das ist dieser Rasse ja drinnen, ja, und es gibt es stärker ausgeprägt. Das ist ja genau dann in der Erbfolge etwas, was ja vorher in der Selektion gesucht wird. Ich suche einen Hund, der genau das kann. Und wenn ich dann hinter so einen Hund führe und der wird nicht jagdlich geführt, dann muss ich, genauso wie du das gerade gesagt hast, muss ich ihn ja auf jeden Fall vom Kopf her auslasten. Ansonsten habe ich einen Hund, der echt unangenehm werden kann. Ja. Und es kann nicht abtrainiert werden. Es ist völliger Blödsinn, ein erbkoordiniertes Verhalten abtrainieren zu wollen, weil damit vergewaltige ich den Hund bis zum geht nicht mehr. Ja, es kann ja, tatsächlich natürlich. Nur, ich bin damit sofort fertig, es kann damit tatsächlich nur entsprechend natürlich gemanagt werden. Ja, es muss kanalisiert werden. Ja, ich muss ihm eine Aufgabe geben, aber abtrainieren kann ich es nicht.
Also da bin ich total bei dir und ich bin auch froh, dass es wirklich viele Züchter gibt, die sagen, nein, ich habe hier einen reinrassigen Jagdhund und ich habe einen Wurfliegen und die Hunde gehen tatsächlich auch nur an Jäger, weil sie da wissen, dass sie eine entsprechende Ausbildung kriegen, auch ein entsprechendes Umfeld haben, wo sie dann auch nachher in entsprechendem Maße beschäftigt werden. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Definitiv, weil alles, was dort kommt, ist egal, was es ist. Ja, wenn es abgegeben wird an Jäger, ist das ja auch richtig. Und diejenigen, die sich ein solches Tier holen, die müssen sich halt wirklich im Kopf drin haben. Das ist etwas, was einfach verhaltensgesteuert ist. Das sind Reizauslöser. Ja, selbst unsere Huskies, die haben ein sehr, sehr starkes Jagdverhalten. Ja, das ist etwas, was wir koordinieren mussten, wo wir einfach managen mussten. Wenn wir das mitbekommen haben, dann haben wir dementsprechend das Verhalten gemanagt. Das heißt, wir haben ihnen eine Aufgabe gegeben, um das zu regeln. Aber selbst dafür habe ich das gemerkt, auch was die Fütterung, um da nochmal zurückzukommen, was die Fütterung angeht, wir mussten immer dafür sorgen, dass unsere Hunde auch wirklich das überhaupt vom Gehirn her leisten konnten, dass die verstanden, was wir von ihnen wollten. Und dazu gehörte es unfassbar wichtig, natürlich die Ernährung. Kai, wir haben in einer der Sendungen das gehabt zum Thema natürlich auch die Windhunde, das ist das eine gewesen. Das andere war natürlich auch die Hunde, die jetzt im Trail laufen, ne, mit dem Menschen zusammen. Ja. Das sind ja unterschiedliche Fütterungskonzepte gewesen. Wie siehst du es denn dann für die Jagdhunde? Eigentlich müsste dann ja bei Bubek als nächstes auch verschiedene Jagdhundefutter angeboten werden, oder?
Genau. Wir, man kann da schon ein paar Sachen noch besser machen, wie eben mit der normalen Standardfütterung. Aber so wie es der Jens auch schon sagt, natürlich wird vom Züchter so ein paar Tipps, was man noch dazu füttern kann und was man dem Hund noch sonst Gutes tun kann, werden schon gegeben. Also wie gesagt, ich war dann erstaunt, als dann die Stimmung lockerer wurde und mal ein paar Leute herausgelassen haben, die sich vorher nicht so getraut haben. Ich gebe ihm vom Tisch noch ein paar Sachen mit. Ist es gut so? Und da habe ich gefragt, und was passiert dann mit dem Hund? Ist er zufrieden? Leistet er seine Arbeit? Ja, er leistet seine Arbeit. Und dann, da waren schon viele Sachen dabei, diese heimlich gemacht haben, wollte aber in der Gemeinschaft vielleicht nicht so sagen wollten, muss ich jetzt mal sagen. Und dann auf einmal kam ein Ei in den Napf und ich, ja, super, da hatte schnell viele Proteine, die er braucht, eine tolle Aminosäurenstruktur und. Also man könnte schon für den Jagdhund nochmal ein spezielleres Futter, wie wir es auch mit den Hunden ausprobiert haben, die das Canicross machen, dass wir ein Trainingsfutter machen und wenn der Hund durch die Brunftzeit heißt es, glaube ich. Ich bin kein Jäger. Jens, bevor ich mich totschlagen lasse, aber in der Zeit, wo dann der Wald zu neuem Leben erwacht, würde ich jetzt mal nennen, wo die Hunde ein bisschen ruhiger sein müssen, wo der Jagdtrieb nicht das Ideale ist, wenn er Frischlinge aufstöbert und junge Familien oder junge Rehkitze aufstöbert. Ich glaube, da könnte man dann auch ein bisschen den Hund ein bisschen ruhiger haben wollen. So habe ich das bis jetzt kennengelernt. Genau,
Das ist tatsächlich jetzt gerade so die Phase, die Brut- und Setzzeit.
Brut- und Setzzeit, wir, ja.
Und?
Ja. Okay. Wieder was gelernt. Ja, also das ist tatsächlich die Phase, wo wir als Jäger natürlich auch sehr zurückhaltend mit den Hunden im Feld unterwegs sind. Also da wird natürlich extrem darauf aufgepasst, dass der Hund eben nicht an Wild kommt, aus welchen Gründen auch immer. Und da bleibt der Hund im Normalfall auch immer am Strick, wenn wir da im Revier unterwegs sind. Und auch das muss er aushalten lernen und muss er aushalten können. Ja, der kriegt dann halt andere Arbeiten. Dann, wie gesagt, wird über den Kopf wieder gearbeitet, dann muss er ein bisschen was suchen. Oder im heimischen Garten kann man auch schon viel machen. Einfach um diese besondere Phase im Jahr ein bisschen zu überbrücken und die Grundanspannung nicht doch ganz abfallen zu lassen. Ja. Und wie gesagt, das kriegt man auch gar nicht hin. Der Hund hat Instinkte und die bringt er einfach mit. Der eine hat es mehr, der andere hat es weniger. Aber die muss man eben lernen, auch als Hundeführer muss man es lernen, die zu kanalisieren und die auch auslasten und bedienen zu können. Und das muss jetzt eben gerade in der aktuellen Zeit, wo eben Rehkitze in der Wiese liegen oder wo die Frischlinge im Wald rumspringen, oder die Jungfüchse da sind, da muss es jetzt einfach anders laufen als sonst und da muss der Hund eben am Strick sein. Und das gilt übrigens auch für alle Gassigänger da draußen, die meinen, ihren Hund was Gutes tun zu müssen und den dann über die Wiese zu scheuchen. Es ist momentan einfach nicht angebracht, weil wir leider Gottes als Jäger eben auch viel zu oft zu solchen Situationen dann dazugerufen werden, wo es heißt, oh, da liegt ein Reh, das bewegt sich gar nicht mehr und ja, aber das hebt noch den Kopf und dann kommst du hin und siehst halt eben die Bissspuren von irgendwelchen Hunden, die da eben leider Gottes doch ans Reh gekommen sind, obwohl Fifi das ja nie tut. Ja. Und das ist eben jetzt die Situation, die wir momentan haben. Ja.
Ich habe mal so auch zum Ende hin unserer Sendung, ich habe gerade mal so ein bisschen auf unsere Zeit geguckt. Ne? Wir sitzen hier so gemütlich, es ist sehr schön, alles gut, aber eine Frage, ist die Jagd überhaupt noch zeitgemäß?
Ich wusste, dass die Frage
muss kommen. Die muss kommen. Zum Schluss
kommen die schwierigen Fragen.
Zum Schluss kommen die Klopper raus. Ja, ich habe schon verstanden. Ja. Nein, also das ist aber auch eine Frage, da können wir auch gerne noch mal eine Stunde dranhängen, weil da werde ich dann auch stellenweise ein Stück weit echt emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich so, dass Jagd ja immer mit Totschießen verbunden wird. Ja. Also wenn's heißt, oh, ein Jäger, ja, du gehst ja bloß zum Jagen und schießt ja bloß die Tiere tot, so in etwa, ja, überspitzt formuliert wahrscheinlich. Aber was da drumherum passiert, ist eigentlich einem großen Teil der Menschen heutzutage überhaupt nicht mehr geläufig. Also ich sag's immer im übertragenen Sinne, ich glaube 90-95% meines Jägerdaseins bin ich nicht am Schießen, sondern da kümmere ich mich draußen im Revier um Fütterungen für Fasane und Rebhühner. Ich zähle nachts Hasen mit einem Scheinwerfer. Das darf man ja gar keinem Normalsterblichen erzählen, was man da macht, ja, weil da fasst sich ja jeder an den Kopf. Aber das sind Dinge, die wir Jäger eben auch tun. Sehr, sehr häufig aus dem eigenen Geldbeutel, ehrenamtlich, wo wir einfach unterwegs sind und füttern und auch Aufforstungsflächen einzäunen oder Felder einzäunen, dass keine Wildschäden passieren. Wir legen Brachflächen und Blühstreifen an und wir sammeln den Unrat unserer Mitmenschen aus unserem Revier ein und das nicht gerade wenig und das jeden Tag und jedes Mal, wenn wir im Revier sind. Das ist auch sowas, was halt keiner sieht. Und von daher, ja, natürlich, zur Jagd gehört auch das Erlegen von Wildtieren. Und daraus erzeugen wir ein extrem hochwertiges Lebensmittel, was uns, glaube ich, allen auch verdammt gut schmeckt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das hat aber auch seine Daseinsberechtigung, glaube ich. Und wenn wir mal die Zahlen der Jäger in den letzten Jahren uns anschauen, es werden immer mehr. Ich frage mich, warum? Warum? Aus meiner Sicht ist Jagd ein ehrliches Handwerk. Ich mag den Begriff in Zusammenhang mit Jagd eigentlich überhaupt nicht, aber er vermittelt vielleicht jetzt am besten, was ich da damit auch sagen möchte. dieser Wertschöpfungsprozess, ich sage jetzt mal vom Reh bis zum Rehbraten, der liegt oftmals in den Händen der Jäger. Und deswegen ist es für mich ein ehrliches Handwerk. Und
vor allem haben wir dann hier Fleisch, was eben nicht in Massentierhaltung gehalten wurde. Okay, es wurde auch nicht totgestreichelt, aber ich würde mal sagen, das Tier hat somit das glücklichste Leben von allen Tieren, die wir verzehren dürfen.
Und keine Medikamente. Und keine Medikamente. Das darfst du ja auch nicht vergessen, ne?
Ja, also deshalb möchte ich auch noch die Lanze für das Jägerdasein. Also man umschreibt es mit Hege und Pflege. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Wir haben überall Städte hier bei uns. Es ist noch schlimmer. Es gibt ein paar Landstriche in Deutschland, die noch ein bisschen weniger besiedelt sind. Aber gerade in der Gegend, wo wir wohnen, Jens, da ist auch ein gewisses, da können wir die Natur dadurch, dass wir so viele Menschen sind, also da ist der Mensch auch dran schuld, nicht das Tier ist dran schuld, sondern der Mensch, da müssen wir gucken, dass dieses Tier ordentlich aufwachsen kann, aber der Lebensraum auch nicht überbevölkert wird, weil sonst tut es den Tieren auch nicht gut. Also ganz die Natur, leider können wir das hier nicht mehr tun, das kannst du in Kanada oder irgendwo im Outback könntest du das tun, aber wenn man sich immer drüber echauffiert, was der Jäger alles nicht zu tun hat, dann sollten wir uns aus der Natur zurückziehen und das geht einfach mit der Zahl der Menschen, die in Deutschland leben, einfach nicht mehr. Und deshalb ist der Jägerberuf für mich essentiell und möchte auch die Jäger, die ich kennenlernen durfte, da waren keine schießwütigen Waffennarren dabei. Natürlich hat man mal eine schöne Waffe sich gekauft, wie auch immer. Aber die ist, das ist jetzt nicht derjenige, der vorwärts, hier gehen wir heute schießen und gucken, wie die Bilder vom Honecker, dass man da das Wild auslegt und mal zeigt, was man alles geschossen hat, sondern ich habe die kennengelernt als Leute, die sich um diese Natur und um den Erhalt unserer Kulturlandschaft hier sehr viel Sorgen machen. Und
das ist mein
Plädoyer zu Jägern.
Das muss man
danke, Kai. Sagen.
Ja, absolut. Nein, es ist tatsächlich so.
Man ihr seid ja keine Berufsjäger alle, ne? Ihr seid ja nicht alle Berufsjäger. Nee. Ihr macht das ja im Grunde genommen ehrenamtlich.
Ja, richtig. Wir bezahlen dafür auch noch.
Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Noch schlimmer.
Nein, also wir, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt bestimmt noch nicht viele Jagdjahre auf dem Buckel, aber wir haben Obstwiesen, Streuobstwiesen angelegt. Die Bäume, die müssen ja auch gekauft werden und eingepflanzt werden und. Also ich will da nicht jammern, wir tun das ja alle sehr, sehr gern. Und wir tun es ja auch aus Leidenschaft und aus Liebe einfach. Das ist so, ja. Also von daher, ich kann es nur unterstreichen. Für mich ist Jagd aktiver Naturschutz, nicht nur auf dem Papier, wie es bei so vielen anderen immer proklamiert wird, wo es immer heißt Naturschutz, aber wenn man dann mal hinter die Fassaden guckt, dann steckt da nicht mehr allzu viel aktiv dahinter, sondern eigentlich nur plakativ. Und klar, Kai, du hast es auch gerade eben angesprochen, und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer wieder sage, ja, warum hast du jetzt das Reh geschossen? Dann sage ich, du, weil wir auch eine Regulierung an Wild hinbekommen müssen, damit wir in dem Biotop, wo wir uns befinden, da auch einen gesunden Wildbestand erhalten können. Und das ist eine Aufgabe, die ist nicht leicht, die ist nicht einfach. Und nochmal, wie gesagt, also ich gehe öfters vom Sitz runter und hab nicht geschossen, als dass ich mit Beute nach Hause fahre. Das ist so. Das ist ganz, ganz klar das Credo auch letzten Endes. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir sind hier 80 Kilometer roundabout entfernt von einer Seuchenzone der afrikanischen Schweinepest im Raum Mannheim. Da sind auch die Hunde und die Jäger gefragt, mit unter anderem, da sind auch noch andere Hundeführer dabei, die keine Jäger sind, die auch einen super Job machen da. Aber es geht darum, wirklich diese Seuche zu bekämpfen. Und da werden Jäger mit ihren Hunden auch gefragt, angefragt und sind da auch gefordert. Und das nicht nur am Freitagnachmittag, sondern über Wochen. Und das ist auch ein Thema, über das muss man auch mal sprechen, wenn man über die Jagd spricht.
Genau, und man müsste dabei auch noch sagen, auch an das Immunsystem des Hundes denken. Ne? Das ist ja nicht von, das ist ja auch nicht so von der Hand zu schieben. Ne? Also von daher, ich habe ja gesagt, wir kommen zum Ende. Man darf aber auch eins nicht vergessen, und das ist eigentlich auch eine gute Sache, das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben, das Fleisch, was dort dann hinterher letztendlich zustande kommt, ja, ist ja etwas, auch wenn es an den Hund geliefert wird, und im Hundenapf landet, ist ja im Grunde genommen vom Fleisch her das Beste, was passieren kann. Ja, das sehe ich ganz einfach so. Und deswegen sind ja auch mittlerweile auch heute Hersteller da, die immer mehr auch Wild einsetzen anstelle von normalem, ich sag mal, Rind, Huhn oder sonst irgendwas. Es wird Wildfleisch genommen. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Aber man muss dann immer sagen, Wildfleisch ist definitiv nicht in Massen erhältlich. Das ist auch immer so diese Frage, ja, können wir da nochmal ein paar Tonnen mehr dazu machen? Nein, das Wild, wir brauchen und bestimmt für ein Reh brauchen wir bestimmte Hektarzahl, damit das gut aufwächst. Das ist in Massentierhaltung nicht zu haben. Deshalb
und ist halt auch saisonal immer unterschiedlich.
Genau, das ist saisonal unterschiedlich. Deshalb ist für mich immer dieser bewusste Konsum von Fleisch. Also ich bin ja immer gegen diese, ich bin Veganer und dann bin ich moralisch besser wie du. Ein bewusster Konsum würde der Natur definitiv helfen, wie einfach nur Massen an Fleisch in sich reinzuschlingen. Das würde auch dem Tier gut tun und der Aufzucht.
Okay, herzlichen Dank. Jetzt sind sie alle
ruhig.
Jetzt alle sind ruhig. Jens, herzlichen Dank für, ja, du bist hier in die Hülle der Löwen gekommen. Jagd ist immer etwas, was ein bisschen natürlich auch, ja, die Gemüter erregt, ja. Aber wir hatten das ja heute mit dem Hintergrund ganz einfach, dass wir gesagt haben, wir möchten über Ernährung sprechen, ja. Und klar, da muss man natürlich auch über die verschiedenen Aspekte dann sich unterhalten. Und du hast dich sehr gut geschlagen jetzt. Also,
von daher. Vielen Dank. Ja? Also, vielleicht noch ein letztes Wort von mir, aber mein Reh esse ich gerne auch selbst. Also das wird dann schon in der Familie verwertet. Da muss der Hund oftmals leider zugucken. Ja. Oh aber er kriegt schon ab und zu auch mal ein Stückchen davon.
Ja, stimmt. Nicht. Wir sind auch noch nicht eingeladen, aber gut, das sehen wir jetzt mal drüber.
Oh, das war ein Seitenhieb hier. Alles klar. Ja, okay. So, dann, ich sage schon mal tschüss, bis zur nächsten Sendung.
Tschüss.
Vielen Dankeschön. Dank. Ciao. Das war Betreutes Füttern mit Bubeck. Dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.